Impfen, impfen, impfen und testen, testen, testen sind die Fakten, Fakten, Fakten. So einleuchtend, so schwierig. Denn die Lieferketten für die wichtigsten Waffen gegen Corona sind störanfällig. Und die Politik hechelt mit Ankündigungen und Schnappatmung hinterher. Auch weil wichtige Wahlen ins Haus stehen. Kann man es besser machen? Ja, glauben zumindest einige Schlaumeier in unserer Nachbarschaft. Hehre Ziele, harte Realität. Wie kommen wir an Tests und Impfstoffe? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, zunächst hier im Studio, Kerstin Gammelin ist bei uns, stellvertretende Leiterin des Parlamentsbüros der Süddeutschen Zeitung hier in Berlin. Ebenfalls in Berlin stationiert Wendeline von Bredow, die Korrespondentin von The Economist, der bekannten und legendären Londoner Wirtschaftszeitung. Zugeschaltet aus Den Haag Thomas Gutschka, der Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Eigentlich ist ihr Dienstsitz Brüssel, dort zuständig für EU, NATO und eben auch die Benelux-Staaten und im Moment in den Niederlanden unterwegs. Und mein Kollege Wolf-Christian Ulrich, der Korrespondent des ZDF. In Wien. Kerstin Gammelin, gestern im Kanzleramt, 9 Stunden haben da die Köpfe geraucht. Was dann als Ergebnis rauskam, kann man da sagen, dass der zeitliche Aufwand und der inhaltliche Ertrag in einem vernünftigen Verhältnis zueinander standen?
Naja, das kommt drauf an. Also wenn Sie sehen, dass man das alles dann in eine schöne Grafik pressen kann, was man da beschlossen hat, dann muss ich schon sagen, dann hat es sich gelohnt. Andererseits, wenn man sich das inhaltlich ganz genau anschaut, kommt man nicht zu diesem Schluss. Also es lässt sich vielleicht am besten zusammenfassen. Der Bürger hat Öffnungen bestellt und der Bürger hat jetzt auch Lockerungen bekommen. Ob es funktioniert, hängt natürlich jetzt wirklich sehr davon ab, ob diese ganzen kleinteilig fein zivilisierten Regelungen überhaupt verstanden und eingehalten werden und ob die Leute auch Lust haben, sich darauf einzulassen. Also ich glaube, es hängt jetzt einfach sehr viel daran, dass die Leute da mitziehen.
Herr Gutschka, die EU-Kommission, hat man ja das Gefühl, sitzt auf der Anklagebank. Politisches Impfversagen lautet die Beschuldigung. Gerichtet ist das besonders gegen die Präsidentin Ursula von der Leyen. Ist diese Alleinschuld-These zu halten?
Nein, allein ist sie natürlich nicht schuld. Man muss auch ganz klar sagen, das, was die EU da gemacht hat, ist natürlich ohne eine Präzedenz in so kurzer Zeit auf eine Pandemie zu reagieren. Es ist ja zunächst mal auch etwas, was man positiv festhalten muss, dass alle Staaten sich entschlossen haben, hier über die Kommission zu gehen, wo die Kommission eigentlich in der Gesundheitspolitik gar keine besonderen Kompetenzen hat. So, und dann hat man sich an dieses Abenteuer gemacht. Manche Sachen haben gut funktioniert. Das muss man sagen, insbesondere was die Entwicklung des Impfstoffs angeht. Klar, da hat die Kommission natürlich keine unmittelbare Rolle gespielt. Sie hat sich aber schon die richtigen Hersteller rausgesucht. Sie hat auch viel schneller, als es üblich ist, Impfstoffe zugelassen. Aber sie hat zu wenig bestellt und sie hat viel zu spät gemerkt, dass das eigentliche Problem nicht die Entwicklung, sondern die industrielle Produktion ist. Und jetzt muss man hinterherhecheln, hat natürlich sehr große Erwartungshaltungen geschaffen. Und da sehe ich eigentlich das Hauptproblem von Frau von der Leyen als Kommissionspräsidentin. Sie hat eben diese Erwartungen geschürt. Sie ist eine Frau, die gerne mit großen Überschriften und Ankündigungen arbeitet. Ja, und dann plötzlich Anfang Januar standen wir alle da und haben gesehen, es kommt gar nichts an.
Die Situation im Vereinigten Königreich ist da ganz anders. Da wird ja, gedeiht ja das Framing, also das Argumentationsmuster, das Land stünde beim Impfen nur deswegen so gut da, weil es gerade noch rechtzeitig die EU verlassen hat. Haben die Briten also von der Pandemie nichts mehr zu befürchten?
Doch, natürlich. Also erstens gibt es die britische Mutation, die britische Variante und die ist ja besonders ansteckend. Also es ist in den Intensivstationen in Großbritannien immer noch Hochbetrieb und ein State of Emergency, also immer noch Ausnahmezustand. Also es ist nicht so, dass sich die Lage da völlig entspannt hat. Aber die Briten haben eine Sache ganz anders gemacht und würde ich auch sagen, das haben Sie mal besser gemacht. Sie haben sehr viele Fehler in der ganzen Corona-Krise gemacht. Das haben Sie wirklich gut gemacht. Sie haben eine Frau, die hat das auf freiwilliger Basis gemacht. Kate Bingham heißt sie. Sie ist mit einem Tory-Minister verheiratet und sie ist eigentlich kommt aus dem Investmentbanking und die hat das wie so eine Business-Projekt gemacht und hat einfach gekauft, was sie bekommen konnte, egal was es gekostet hat. Und hat das eben sehr schnell, sehr effizient und sehr viel im Stoff eingekauft. Und dadurch, dass es ein zentralisiertes Gesundheitssystem gibt, konnte man natürlich auch sehr schnell und sehr effizient impfen. Mit dem Resultat, dass jetzt 30% der Briten geimpft sind. Das ist schon, also wenn man das mit Deutschland, ich glaube jetzt ist es 5% vergleicht, ist das schon beachtlich. Und deshalb ist natürlich die Angst vor dem Mutanten oder vor der britischen Mutation nicht mehr ganz so schlimm, weil eben doch jetzt schon relativ viele Leute geimpft sind und auch noch in den nächsten
Monaten. Das ist ja ein Exportartikel dann für den Kontinent gewesen, weil da hat man nämlich Angst vor der britischen Mutante B117. Wolf-Christian Ulrich, ein Schlaumeier ist ja mutmaßlich Sebastian Kurz, der Bundeskanzler, der österreichische Bundeskanzler, der ja heute in Israel ein Impfbündnis geschmiedet hat, Israel, Dänemark und eben Österreich. Und zwar, weil er offensichtlich mit der EU-Impfkampagne sehr unzufrieden ist. Ist das der einzige Grund oder steckt da auch noch etwas anderes dahinter?
Naja, also ich weiß nicht, ob er ein Schlaumeier ist. Er ist, wie viele hier in der Gegend, natürlich unzufrieden mit der Art und Weise, wie die Impfkampagne für die EU organisiert worden ist. In Deutschland ist man nicht zufrieden damit, in Österreich ist man nicht damit zufrieden und in den Nachbarländern auch nicht. Das Ziel dieser Reise ist jetzt ja kein Ad-hoc-Ziel, sondern das hat schon zu Beginn der Pandemie und auch im Sommer Versuche gegeben, von Israel zu schauen, kriegt man nicht Partner für eine Zusammenarbeit. Kurz hat damals wohl noch gesagt, nein, wir organisieren diese Impfstoff mit der EU gemeinsam. Jetzt möchte er natürlich sein Image wahren als der Manager, der Corona-Manager, der nach vorne denkt und das Heft des Handelns in die Hand nimmt, auch für zukünftige Mutanten und Varianten, die uns mit Corona noch ärgern werden. Man darf aber nicht vergessen, der Schlaumeier, wenn Sie so wollen, ist nicht nur Kurz, sondern sitzt ja hier auch in den anderen benachbarten Hauptstädten, die ihre Augen auch von Brüssel weglenken und die Hilfe woanders suchen. Zum Beispiel hier in den östlichen Nachbarländern, die nach Moskau schauen, nach Peking schauen, die sich fragen, warum nehmen wir jetzt nicht Sputnik und Sinopharm, wenn das irgendwie machbar ist, die Notzulassungen organisieren. Und die Gefahr damit ist nicht nur, dass man nachher eine gemeinsame EU-Impfpolitik damit in Frage stellt, sondern, da können wir vielleicht auch später nochmal drauf kommen, dass das natürlich auch Entfremdungseffekte hat auf die EU. Ja. Da werden viele Leute auch gerade enttäuscht in ihren Erwartungen an eine richtig gut organisierte EU. Und da steckt meiner Ansicht nach doch eine große Gefahr drin.
Diese Länder meinte ich auch vorhin mit meiner Bemerkung zu den Schlaumeiern in unserer Nachbarschaft. Wir kommen darauf auf jeden Fall noch zu sprechen. Kerstin Gammelin, neben Corona grassiert in Deutschland ein weiteres Virus, nämlich das Virus der Ungeduld. Und zwar sowohl bei den Bürgerinnen und Bürgern wie auch bei der Wirtschaft. Erste Quittungen könnten da am 14. März bei den Landtagswahlen ausgestellt werden. Wie ist denn unter diesen Umständen, das ist ja nicht nur ein Eindruck, sondern auch so ein Druck, der von Wahlen ausgeht, wie ist denn da das Krisenmanagement zu bewerten?
Also wir haben im Moment ja eine sehr explosive Mischung aus Landtagswahlen, aus dem Virus und aus diesen Lockerungen. Ja? Und wir haben jetzt schon mal gesehen, dass die Landtagswahlen jetzt in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, die jetzt demnächst stattfinden, dass der Wahlkampf schon ein ganz anderer ist, dass man den online führen muss und dass natürlich diese Länder jetzt auch darauf gedrängt haben zu lockern. Also Baden-Württemberg zum Beispiel mit den Schulen wollte die CDU-Kandidatin unbedingt lockern. Auch Manu Dreyer wollte Lockerungen haben. Und man hat das gestern Abend im Kanzleramt natürlich auch gemerkt, dass dieser Wahlkampf über den Verhandlungen sozusagen geschwebt hat. Und so kann man sich eigentlich auch nur erklären, dass eigentlich wieder besseres Wissen Lockerungen beschlossen worden sind, die sich dann wiederum zur Begründung auf Dinge stützen, die in Deutschland nicht funktionieren, bisher jedenfalls nicht, das Impfen und das Testen. Also wenn man das sich mal so ansieht, ist das schon ein sehr überraschender Kurswechsel, der gestern beschlossen worden ist. Und der ist beschlossen worden wegen der Wahlen.
Scheint Ihnen die politische Klasse in Deutschland auch verunsichert im Moment?
Ja, natürlich. Ich glaube, jeder ist verunsichert, weil einerseits, wenn man zum Beispiel Beispiel nach Tschechien oder in die Slowakei schaut, ist da wirklich Alarmstufe 1. Nicht? Die kommen, das Gesundheitssystem bricht da wirklich fast zusammen. Und andererseits möchte die Bevölkerung wirklich lockern. Und es ist auch nicht mehr die Bereitschaft, so viele Opfer zu bringen, mehr da. Und das alles in einem Superwahljahr. Nicht? Also man muss einerseits, ist die Gefahr noch da, die ist bei weitem noch nicht ausgestanden. Andererseits hat die Bevölkerung, zieht nicht mehr mit. Also wie macht man das? Ich wäre auch verunsichert.
Bevölkerung zieht
Wobei man, ich finde immer, man muss ein bisschen differenzierter debattieren, weil man kann nicht sagen, die Bevölkerung zieht nicht mehr mit, weil die Bevölkerung ist zur Hälfte immer noch dafür, dass strenge Regeln gelten. Es sind einfach die, die lockern wollen, sehr, sehr laut, sodass man annimmt, die wollen alle raus.
Es gibt aber auch objektive Umfragen, nämlich ob die Bevölkerung mitzieht und wer da nicht mehr mitzieht oder wie viele noch mitziehen. Und die schauen wir uns mal eine Umfrage an aus dem Deutschland-Trend. Da geht es nämlich um die Frage Zufriedenheit mit der Bundesregierung seit Januar 2020. Das ist der Beginn der Pandemie. Ab März des letzten Jahres ein steiler Anstieg, über 60%, also etwa 2/3 sehr zufrieden. Ja, und ab Januar geht es dann bergab. Also so etwa um den Jahreswechsel scheint da die Stimmung zu kippen. Geht nicht, gibt es nicht, heißt man, sagt man ja so schön. Die Regierungen, die Bundesregierung, aber auch die anderen Regierungen wollen ja immer möglichst einen Kontrollverlust vermeiden. Es werden Ankündigungen gemacht, man hat das Heft in der Hand, muss aber dann auch Rückzieher machen. Ist das eine Krux im Moment für die Politik?
Also ich denke, es ist eine sehr große Krux. Wir haben ja gestern Abend auch sehr viele Rückzieher gesehen. Also zum Beispiel die Teststrategie von Spahn ist korrigiert worden. Die Inzidenzzahl 35, die ja so der Dreh- und Angelpunkt für Lockerung sein sollte, ist kassiert worden, durch die 50 ersetzt worden. Wir haben eine Inzidenzzahl von 100, die noch nirgendwo da gewesen ist. Man kann jetzt auch den Impfstoff anders verimpfen. Also da ist sehr viel Bewegung in der Beschlusslage und Begründungslage und das verunsichert natürlich zusätzlich.
Gut, trotzdem hat sich der Bundesgesundheitsminister es heute nicht nehmen lassen, im Bundestag trotz seiner schlechten Erfahrungen, die er in den letzten Wochen gemacht hat, nochmal zu sagen, was in den nächsten Wochen zu erwarten ist. Jens Spahn heute im Bundestag. Wir schauen uns kurz den Ausschnitt an.
Ab April werden die Arztpraxen routinemäßig mitimpfen. Jeden Tag Zigtausende, Hunderttausende, später Millionen. Wir müssen schneller werden, weil der Impfstoff am Anfang knapp, kommt er jetzt in steigender Menge.
Ja, Herr Kutschka, was da angekündigt worden ist, also es wird alles besser, ab April gibt es richtig viel Impfstoffe. Deckt sich das mit dem, was Sie einschätzen, was das Impfmanagement der EU angeht, was da verhandelt worden ist, was da jetzt nachverhandelt wurde, was noch nachbestellt wurde? Kann Jens Spahn bei dieser Äußerung bleiben oder muss er da wieder einen Rückzieher machen?
Also hier wird genauso argumentiert, im zweiten Quartal wird alles besser. Natürlich noch nicht so viele Impfstoffe wird es geben, um alle zu impfen. Aber die Kommission hat ja das Ziel ausgegeben, dass 70% der erwachsenen europäischen Bevölkerung, das sind ungefähr 255 Millionen Europäer, bis zum Sommer geimpft sind. Und zwar komplett, also wenn erforderlich mit jeweils zwei Dosen. Und sie sagt immer bis zum Sommer, das ist natürlich dehnbar. Der Sommer endet Ende September und vermutlich wird es in vielen Ländern auch so lange dauern. Aber im Moment ist es so, dass die Kommission nach ihren eigenen Projektionen sagt, dieses Ziel ist zu schaffen. Man muss ja immer sagen, insgesamt sind mittlerweile 2,6 Milliarden Dosen bestellt. Das reicht natürlich, wenn es alles geliefert würde, um jeden Europäer fünfmal und öfter zu impfen. Natürlich ist nur ein Teil dieser Menge wirklich garantiert. Und die große Unbekannte ist eben, und das bleibt auch so in den nächsten Wochen, ob die Hersteller ihre Verpflichtungen einhalten können. Die EU-Kommission hat ja auch den Druck erhöht, indem sie ein Exportkontrollsystem eingeführt hat, das sie Anfang der Woche auch zum ersten Mal eingesetzt hat, um eine Lieferung von AstraZeneca, die von Italien in Italien abgefüllt worden ist und nach Australien gehen sollte, untersagt hat, weil dieses Unternehmen eben zuerst seine vertraglichen Verpflichtungen in Europa erfüllen muss. Da sieht man, noch sind wir nicht in einer komfortablen Lage, noch geht es hier wirklich Dosis um Dosis.
Herr Ulrich, ist das denn in Österreich und auch in den umliegenden Ländern, die Sie schon genannt haben, wie Tschechien, Slowakei und Ungarn, ist da das Vertrauen einfach zu gering geworden, dass genügend Impfstoffe kommen? Und jetzt deckt man sich eben mit russischem und chinesischem Impfstoff, also in Ungarn, in der Slowakei ein. Und der österreichische Bundeskanzler macht eine Reise nach Jerusalem, um möglicherweise Fehlbestände auszugleichen. Fehlt da das Vertrauen in die Europäische Union, in die Fähigkeiten der EU?
Also außerhalb von Österreich würde ich sagen, dass das Vertrauen fehlt. Das ist klar. In Österreich selbst, glaube ich, ist das ein bisschen anders. Natürlich ist man hier unzufrieden. Natürlich sehen die Leute auch, es gibt einen Impfstoff, wir wollen ihn haben. Er kommt zu langsam. Also was tun wir jetzt? Man muss aber auch sagen, dass in Österreich die Situation im Vergleich zu Deutschland noch ein bisschen anders ist, weil es hier auch eine sehr gute Teststrategie gibt, die doch das öffentliche Leben ein bisschen erleichtert. Aber was Sie angesprochen haben auch vorher, alles hängt an der Impfung. Der Weg zurück in die Normalität hängt an der Impfung. Ich habe jetzt gerade in der Zeitung gelesen, dass es in Österreich Unternehmer gibt, die nicht mehr warten möchten. Die wissen, dass in Konkurrenzbetrieben in anderen Ländern Außenhandelsmitarbeiter geimpft sind und sie sich jetzt versuchen, also auf dem Balkan oder in Israel Restposten zu organisieren mit Kühlflugzeugen, um die eigenen Mitarbeiter zu impfen, weil sie sagen, unser Staat kriegt es nicht so schnell hin, wie wir brauchen. Die österreichische Impfstrategie hat hier vorgesehen, dass man jetzt im Moment mit dem März schon mit den kritischen Infrastrukturen anfängt, mit der Impfung. Da sind wir lange nicht und alles liegt eben daran, dass der Impfstoff nicht so schnell kommt, wie er soll. Da fühlt sich aber meiner Ansicht nach die österreichische Regierung doch noch mehr an die Vorgaben oder sozusagen an den Brüsseler gemeinsamen Akkord gebunden, als es dann Regierungen doch im Osten tun. Also dass Viktor Orban hingeht und sagt, mir reicht es alles nicht, Brüssel arbeitet mir nicht schnell genug, passt natürlich einerseits perfekt in sein politisches Konzept, wo Brüssel sowieso der Schuldige für viele Fehler ist. Aber er hat dann eben Beziehungen spielen lassen, hat russischen, hat jetzt auch chinesischen Impfstoff besorgt, hat sich auch selbst öffentlichkeitswirksam mit chinesischem Impfstoff impfen lassen, weil er gemerkt hat, dass seine Bevölkerung von der Wirksamkeit nicht ganz so überzeugt ist. In der Slowakei gibt es jetzt eine Bestellung für 2 Millionen Sputnik-Dosen. Tschechien möchte mit China und mit Russland verhandeln. In Kroatien ist es seit 2-3 Wochen so ein Hin und Her. Es wird immer gesagt, ja, wir hätten gerne den Sputnik, aber natürlich nur, wenn die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, da mitzieht. Hier der grüne Gesundheitsminister Anschober hat vor ein paar Tagen gesagt, ja, natürlich ist Sputnik vorstellbar, aber natürlich die EMA und kann nicht bitte Russland jetzt endlich die Anträge einreichen. Was man sieht ist, es kommt zu wenig an und man muss ja auch nochmal dran denken, dass zwischen Kroatien, EU-Mitglied, und Griechenland, EU-Mitglied, noch ein paar Westbalkanstaaten liegen, die nicht EU-Mitglied sind, aber die eine natürliche Erwartung haben, dass sie auch teilhaben am europäischen EU-Impfprozess. Was da aber stattfindet, ist, dass ein serbischer Präsident Vucic durch die Lande fährt und in Bosnien Impfstoffe aus Russland und aus China abgibt und sich da feiern lässt und zurückfährt und sagt, schaut, ich helfe euch, aber die EU hilft euch nicht. Und das ist eigentlich für mich das große Problem, dass die EU hier in Ländern, in denen ja doch eine große Erwartungshaltung ist, ein großer Respekt gegenüber der EU, ein großes Versprechen man fühlt durch die EU, was dann Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Organisation, Wirtschaftskraft und so weiter ja repräsentiert wird, dass sich das in diesem Moment nicht umsetzt. Das ist ein Problem, weil populistische Politiker springen da drauf und machen mit Notzulassung in ihrem eigenen Land ein eigenes Süppchen. Und da finde ich, sollte Brüssel sehr, sehr, sehr genau hinschauen und sich fragen, wie man jetzt hier vorgehen kann. Es ist wahrscheinlich auch eine Frage an die deutsche Bundesregierung. Die Deutschen haben einen großen Einfluss in der Region. Warum geht man jetzt nicht drauf zu? Man macht das ja jetzt zum Beispiel mit Tschechien oder auch mit Österreich in einem Pilotversuch. Aber Solidarität ist meiner Ansicht nach auch in diesen Ländern, die nicht allzu oft geschaut wird, in dieser Situation wichtig.
Das Problem haben die Briten ja nicht mehr. Sie müssen diese Solidarität ja nicht mehr üben. Kommt Boris Johnson noch etwas anderes entgegen? In Österreich, in Deutschland gibt es ja ein ausgeprägtes föderalistisches System. Da haben die Länderchefinnen und Chefs eine Menge mitzureden. Viele Köche könnten da unter Umständen den Brei verderben. In Großbritannien durch das Wahlsystem kann er durchregieren. Ist das eine große Stärke im Moment, gerade für die Corona-Politik der Briten?
Ja, ganz sicher. Und natürlich auch eben das NHS, das Zentralisierte. Und das ist fern von perfekt, aber es hat sich jetzt in der Krise, muss man sagen, wirklich sehr bewährt. Und es gibt sehr, sehr viele Freiwillige. Es ist eine unglaubliche Bewegung entstanden, weil Sie dürfen ja nicht vergessen, dass Großbritannien viel mehr Menschenleben verloren hat als Deutschland. Nicht? Ich glaube, fast doppelt so viel, obwohl die Bevölkerung geringer ist.
Also weil man es am Anfang auf die leichte Schulter genommen hat.
Richtig. Und dann auch so eine Hü-Hot-Strategie. Sie haben zu spät alles gemacht und dann immer so hin und her. Also es war wirklich fern von ein gutes Management, die ganze Krise. Aber in der Beschaffung des Impfstoffes und eben auch in der Verimpfung, das machen die unglaublich zügig. Und selbst
die impft nur eine Dose, ne? Die erste Dose wird
genau
verimpft.
Und das wurde auch sehr kritisiert, ja, dass erst nur eine Dose. Aber jetzt machen wir es in Deutschland auch so. Nicht? Ja. Das wurde gerade jetzt, weil man ja da schon eine gewisse Immunität hat. Ich glaube 70%, das ist ja schon ganz gut.
Das, wie gesagt, in Deutschland aus politischen oder strukturellen Gründen vielleicht ein bisschen schwieriger auch ist. Was noch dazu kommt, es ist eine irgendwie verwirrende Informationspolitik. Ich habe mir in den letzten Tagen mal alles zu Gemüte geführt. Da sagen die einen, wir hätten zu wenig Impfstoffe. Klar, es wurde zunächst mal zu wenig bestellt. Andererseits haben wir ja auch zu viel Impfstoffe, nämlich AstraZeneca. Die vergammeln jetzt angeblich millionenfach in Kühlschränken. Ja. Seit heute werden auch die Menschen über 65 damit geimpft. Das gibt jetzt auch eine Zulassung hier. Der regierende Bürgermeister von Berlin sagt, alles halb so schlimm gestern, zur Überraschung vieler, zumindest in Berlin klappt das mit Verteilung und Bereitstellung schon ziemlich gut. Was ist denn da jetzt Sache? Das spielt natürlich auch, wird auch über die Medien gespielt, aber es ist irgendwie verwirrend.
Also es ist auf jeden Fall eine aufgeregte Debatte, wo auch sehr viel persönliche Erfahrungen reinspielen, wo man sagt, ich habe noch keinen Impftermin und das klappt hier überhaupt nichts und so weiter. Also das ist der eine emotionale Teil. Der zweite Teil, der Sachteil, der wird jetzt auch ein bisschen vermischt damit. Also ist aber einfach Fakt, der Impfstoff für 450 Millionen Menschen muss einfach produziert werden. Ja, und Pfizer und BioNTech sind in den USA einfach so stark und können da so viel auch verimpfen, weil sie da über Pfizer Produktionsanlagen haben, wo es hergestellt wird. Und das haben wir ja auch schon angesprochen.
Thomas Kuttke hat ja gesagt, das Problem ist ja nicht die Entwicklung, sondern die industrielle Produktion.
Genau, es ist die industrielle Produktion und das hat ja auch der BioNTech-Gründer hier in Deutschland gesagt. Es wird ja dieses Werk, es ist ja ein Werk irgendwo in Hessen jetzt, glaube ich, eröffnet, Marburg.
In Marburg,
genau, eröffnet worden und da wird jetzt auch produziert. Und ich glaube eben, wir werden wirklich in 4 Monaten hier sitzen und da werden die Impfdosen in der Apotheke wahrscheinlich vorhanden sein. Mhm. Also ich glaube, man kommt einfach nicht nach mit der Produktion. Das ist das eine. Und bei AstraZeneca, da sind auch sehr widersprüchliche Signale zu hören. Es gibt halt Bundesländer, die haben schon die zweite Impfdose zurückgelegt. Und die steht dann im Kühlschrank und wird eben nicht verimpft, zum Beispiel. Dann gibt es Bundesländer, da kommen Leute nicht zur Impfung und die sind zu unflexibel, dann die nächsten einzuladen, weil eben auch so strenge Vorgaben sind.
Meine Frage ging ja um eine chaotische Informationspolitik. Bei den Schnelltests ist das ja nicht sehr viel besser. Da sagen die einen, wir hätten zu wenig, die anderen, zum Beispiel der Bundesgesundheitsminister, ist der Meinung, es seien ja genügend schon im Lande. Trotzdem wird jetzt erst ab Anfang April flächendeckend getestet. Bei den Selbsttests ist es noch schöner. Da heißt es, sie fehlen angeblich alle, weil die nämlich in China hergestellt werden. Das ist gerade hier Neujahrsfest, da arbeitet niemand. Jetzt hört man, dass Discounter schon am Wochenende die verkaufen wollen.
Aldi, Osman,
Die Drogeriemärkte nächste Woche. Also das heißt, diese widersprüchlichen Informationen, die jeden Tag hundert- und tausendfach da in die Öffentlichkeit gepumpt werden, tragen ja auch noch zu dieser Verwirrung bei, die ja auch gestern durch die Ergebnisse des Gipfels entstanden sind.
Also wir haben es aber auch seit einem Jahr mit einem System zu tun, das Learning by Doing ist. Ja? Also es hat vor einem Jahr ja niemand gewusst, dass diese Pandemie so groß wird. Es hat niemand geahnt, dass binnen 7 Monaten ein Impfstoff da war. Es hat auch niemand geahnt, dass diese Tests in diversen Formen so schnell da sein könnten. Aber natürlich ist es richtig, man hätte das seit der Sommerpause seit Oktober besser organisieren können. Und diese Teststrategie, wie es geht, zeigt zum Beispiel Frankreich. In Frankreich steht oder in Paris an jeder zweiten Straßenecke ein kleines Zelt. Und da kann jeder Bürger reingehen, kann sich kostenlos testen lassen und hat nach einer Viertelstunde das Ergebnis. Und das gibt es in Deutschland nicht. Und
dann fragt man sich, warum nicht. Das ist ja offensichtlich auch besser organisiert als bei uns.
Ja, und ich glaube, es ist einfach in Deutschland auch so eine, vielleicht ist es auch ein bisschen das Deutsche, dass man alles so super exakt organisieren muss zum Abhaken.
Ja, Herr Ulrich.
Ja, aber Entschuldigung, es geht ja. Ich bin so ein bisschen irritiert, dass ich aus der deutschen Politik höre, dass man jetzt in diesem Monat anfängt, eine Teststrategie zu entwickeln und sich fragt, ob genügend Tests da sind. Also die Pandemie ist ein Jahr alt. Wir wissen von Anfang an, dass das Testen wichtig ist. Bei der Impfstoffproduktion und Herstellung und Entwicklung gebe ich Ihnen komplett recht. Da sind wir alle gedanklich schneller, als wir wahrscheinlich sein können. Aber beim Testen ist es so, hier in Österreich, das muss man sich mal vor Augen führen, wird seit, ich glaube, 4. Dezember in großen Hallen umsonst mit medizinischem Personal schnell getestet. Das ist Standard. Da kann jeder hin, jeder kann zu jedem Zeitpunkt, ich brauche noch nicht mal eine österreichische Sozialversicherungskarte, ich gehe dahin mit meinem Perso und bin in 20 Minuten raus getestet und kann dann zu Hause oder bei der Arbeit oder jetzt beim Friseur sagen, hier, ich bin zumindest heute negativ getestet worden. Und das Interessante ist, dass zu Beginn dieser ganzen Geschichte die Akzeptanz bei der Bevölkerung nicht besonders groß war. Es war eine riesen Organisation betrieben worden. Es hat perfekt funktioniert, aber die Leute haben es nicht richtig angenommen. Und der entscheidende Moment war dann jetzt, als man gesagt hat, man macht das sogenannte Eintrittstesten. Man möchte es natürlich nicht das Freitesten nennen, obwohl es das im Grunde ist. Wir versuchen es über den Friseur. Nach dieser Shutdown-Phase, wenn ihr zum Friseur wollt, dann müsst ihr euch testen lassen, frei testen lassen. Ab dem Zeitpunkt war das Gegrummel hier in Österreich zumindest vorbei, sondern ist man testen gegangen, ist man zum Friseur gegangen. Und der nächste Schritt wird sein, bei der Gastroöffnung in meiner Sicht, wenn das wirklich kommt zu Ostern, dann wird das natürlich auch mit einem negativen Test gemacht. Und der nächste Schritt ist dann der Urlaub, der sogenannte grüne Pass. Da sind wir dann bei der Kurzreise heute nochmal nach Israel. Aber ich verstehe nicht, warum es hier in Österreich funktioniert und warum es in Deutschland, wo die Situation überhaupt nicht anders ist, nicht funktioniert.
Es ist Deutschland, ja, glaube ich,
eine Stadthalle aufzumachen und da die Tische hinzustellen und da den Arbeiter-Samariter-Bund mit ins Boot zu holen. Und es gibt tausende gut geschulte Medizinstudenten, Mediziner, sonst irgendwie diesen Test vernünftig machen können. Man macht den ja auch nicht selbst, sondern er wird fachgerecht gemacht, hat ein Top-Ergebnis und trägt hierzulande zumindest zu einer doch respektablen Corona-Strategie mit bei und nimmt auch momentan ein bisschen den Druck aus der Impfdebatte.
Ja, aber also ich meine, der große Unterschied zu Deutschland ist jetzt einfach der, dass in Deutschland auch getestet werden konnte, aber da musste eben dann 49 oder 99 Euro dafür hingelegt werden und das konnten sich eben bei Weitem nicht alle leisten und es ist auch viel zu spät auch der Politik hier eingefallen, dass möglicherweise Menschen, die 500 Euro im Monat Einkommen haben oder jetzt ein Kurzarbeitergeld, dass die sich niemals testen lassen können, weil es einfach zu teuer ist. Und hier an diesem Punkt muss man einfach
kostenlos
sagen, ja genau, das ist ein massives Versagen, weil in Deutschland die Ärzte und Apotheker daran verdient haben, an diesen Tests, während in den Ländern ringsherum diese Tests kostenlos durchgeführt wurden.
Diese Selbsttests sollen ja 25 Euro fünf Stück kosten, also ist auch nicht für jedermann machbar. Thomas Gutschka, Herr Ulrich hat es ja gerade angesprochen, die Reise nach Jerusalem heute von Sebastian Kurz und der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Bei der EU-Kommission, in der EU hat man gehört, das ist doch ganz gut, wenn man sich noch woanders irgendwie umsieht und sich woanders eindeckt. Ist es wirklich so, dass man in Brüssel das sozusagen als souveräne Entscheidung von zwei Ländern, Österreich und Dänemark, mit Israel zu kooperieren, hingenommen hat und sich dabei nichts weiter denkt und das vielleicht sogar noch gut findet? Oder ist in Wirklichkeit die Verärgerung groß, dass das jetzt passiert ist?
Ja, also da muss man ganz klar sagen, die Kommission hat gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Sie ist natürlich in einer geschwächten Lage. Wir haben ja schon gehört von den Kollegen die ganze Kritik, die es gibt, von der natürlich auch viele Regierungschefs die Probleme gerne nach Brüssel weiterschieben. Das ist immer so und das ist jetzt in dieser Krise natürlich besonders so. Aber die Kommission kann sich auch nicht ohne weiteres davonstehlen. Nein, man ist natürlich nicht glücklich über diese Alleingänge. Man muss ja nochmal, wenn man sich zurückdenkt in den vergangenen Sommer, es wäre sehr einfach gewesen für Deutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande, das waren die vier Länder, die ja am Anfang die Initiative ergriffen haben, selbst Impfstoffe zu bestellen, auf eigene Faust. Das sind ja die vier Länder, kommt noch Belgien dazu, in denen auch die Impfstoffhersteller sitzen. Die haben also den direkten Draht, die haben die Finanzkraft, die hätten sich eindecken können. Aber was wäre mit den ganzen anderen Ländern geworden? Was wäre denn mit Slowenien geworden und nicht zuletzt auch mit Österreich und Dänemark? Das sind ja zwei kleine Länder, die keine Produktion bei sich haben. Die wären natürlich leer ausgegangen. Deswegen war das eine sehr eminent wichtige Entscheidung, zu sagen, man beschafft den Impfstoff gemeinsam und verteilt ihn dann proportional nach Anzahl der Bevölkerung auf die Länder, um eben zu verhindern, dass wir hier ein Wettrennen haben, wo die Großen zu Impfstoff kommen, die Kleinen ausgehen. Oder was die andere Variante gewesen wäre, Deutschland und Frankreich dann quasi großzügig entscheiden müssen, wer denn in der EU wie viel Impfstoff von ihnen abbekommt. So, und wenn jetzt Länder, gerade die kleinen Länder, sich aus dieser Solidarität verabschieden, würde ich sagen, spielen sie selbst mit dem Feuer. Denn sie provozieren die großen Staaten, und das merkt man heute auch schon an den Reaktionen aus Paris, zu sagen, gut, wenn ihr das nicht mehr wollt, dann machen wir es in der zweiten und dritten Impfgeneration auf eigene Faust. Und wenn man jetzt mal genau hinsieht, was ist das heute gewesen für eine Impfallianz? Ich weiß nicht, vielleicht kann der Kollege in Wien das ja erklären. Ich habe es nicht verstanden. Da haben sich also drei Länder, die keine Impfstoffe produzieren, getroffen und eine Impfallianz gegründet, die also nur in dieser Gründung besteht, mit nichts unterlegt ist. Es heißt, irgendwie 50 Millionen möchte man für Forschung aufwenden, da ist aber nichts unterschrieben worden. Und wer weiß, um welche Summen es hier geht, da muss man natürlich sagen, da sind 50 Millionen Euro wirklich.
Herr Gutschka, da kann ich Ihnen helfen, diese Wissenslücke möglicherweise leicht zu überbrücken, auch für den Zuschauer. Denn Sebastian Kurz hat heute am Flughafen in Tel Aviv erklärt, was er eigentlich vorhat.
Ich hoffe doch, dass wir heute eine konkrete Vereinbarung im Bereich der Zusammenarbeit der Forschung, aber auch im Bereich der Zusammenarbeit der Produktion abschließen können. Darauf haben wir uns vorbereitet.
Ja, Wolf-Christian Ulrich vorbereitet. Es ist eine Stiftung, glaube ich, gegründet worden, aber sehr viel mehr ist nicht passiert, oder?
Ja, ganz genau. Die hat ein Gründungskapital oder soll eins haben von 50 Millionen Euro. Und Herr Gutschka hat völlig recht, das ist natürlich wahnsinnig wenig. Es wurde dann blumig beschrieben, dass also andere Länder auch noch Interesse hätten oder irgendwann dazukommen sollten oder wollten. Außerdem möchte man die Entwicklung von Impfstoffen, die auch für Varianten dann zur Verfügung stehen, in der Zukunft voranbringen. Was soll man dazu sagen? Nicht?
Das ist einfach ein innenpolitisches Signal.
Das Wort Show of Force in den Mund nehmen. Vielleicht muss man ein bisschen schauen, wo es herkommt. Es war ja am Anfang dieser Pandemie im vergangenen Frühjahr so, dass es diese Gruppe der First Movers gab, so nannten die sich. Da gehört also Österreich dazu, Singapur, Australien, eben auch Israel, ich glaube auch Dänemark und noch ein paar andere, die sich verabredet haben und immer mal geschaut haben, was tun wir? Das war so ein Gedankenaustausch. Wo stehen wir? Was machen wir gerade? Wie kommen wir mit unseren Maßnahmen gegen diese erste Welle an? Möglicherweise sollte das jetzt also nochmal ein Versuch sein, das aufzuwerten. Jetzt hören wir, dass also der tschechische Ministerpräsident Babiš in ein paar Tagen auch nach Israel fahren möchte. Herr Gutschka hat völlig recht. Es gibt in der EU, in der Wissenschaft Instrumente mit wahnsinnig viel Geld, wahnsinnig viel Forschung nach vorne zu bringen. Und es scheint auch mir ein guter und zielführender Weg zu sein. Und natürlich gab es die Kritik sofort, ja nicht nur aus Frankreich, sondern auch, wenn ich das richtig weiß, aus Italien, aus Rom. Das war ein, aus meiner Sicht, ein bisschen seltsamer Move. Vor allen Dingen, weil man ja, wenn man auf kurz guckt, sagen muss, dass ja eigentlich von Beginn dieser ganzen Pandemie an zu denen gehört, die sehr klar kommuniziert haben, sehr klar, bis auf Ausnahmen. Ich erinnere da gerne auch nochmal an Ischke und so ein paar andere Momente, aber doch sehr klar auch gesagt hat, das wollen wir machen, so ziehen wir das durch, das sind die Züge, die wir in die Hand nehmen. Jetzt dieser Auftritt heute und auch vor ein paar Tagen diese seltsame Ankündigung von Lockerungen, wenn denn die Inzidenzen mitspielen, wenn denn der Frühling kommt und warm wird und wir uns draußen aufhalten, wenn denn die Impfdosen so kommen, wie sie sollen, wenn denn alle sich testen lassen. Ich habe das Gefühl, da gibt es gerade Druck. Er hat das Gefühl, er muss etwas tun. Er hat das Gefühl, er muss sich nach vorne stellen. Europäisch war das sicher nicht.
Frau von Bredow, erinnert das ein bisschen das Verhalten von Sebastian Kurz auch an das Verhalten von Boris Johnson, der doch sehr stark auch versucht, aktionistisch zu sein, auch die politische Show ganz gut beherrscht, auch auf innenpolitische Ereignisse reagiert? Ist das irgendwie vergleichbar, dass da zwei versuchen, sich als Macher zu verkaufen? Frage, mit welchem Erfolg?
Ja, also Boris Johnson, würde ich sagen, beherrscht die politische Show besonders gut. Das ist eine seiner ganz großen Stärken. Erinnern Sie sich nur, wie er den Brexit-Vertrag, als er dann, also dann um die Weihnachtszeit endlich zustande kam, diesen großen Packen, und das hat er dann gezeigt im Fernsehen und gesagt, also hier ist es, das hat er dann so rausgeholt, wie dieser kleinen dreiminütigen Fernsehansprache. Der Aktionismus, das macht er sehr gut. Und er ist aber auch, er ist wirklich besser geworden in der Krise. Das muss man schon sagen. Es ist einerseits, hat man das Gefühl, es passiert was und die Briten impfen sehr schnell. Aber andererseits ist er auch ruhiger geworden in seiner Kommunikation und etwas bedachter. Also er hat das wirklich am Anfang ja sehr auf die leichte Schulter genommen. Das tut er nicht mehr. Sicherlich auch daran, dass er ja sehr krank war. Ich glaube sogar noch kränker, als man es generell wusste. Und daher weiß, wie schlimm diese Krankheit ist. Und dieser Öffnungsplan, der ist ja sehr konkret von der britischen Regierung, der ist aber schon immer gekoppelt an Inzidenzzahlen und wie sich das
entwickelt. Aber er hat ja eigentlich angekündigt, dass ab Juni alles wieder ganz normal ist.
Ab 21. Juni, und die Briten buchen also auch schon ihre Sommerreisen wie verrückt und werden die ganzen Sunbeds, die ganzen besetzen zum Neid der Deutschen. Und
das, ja, das ist das Entsetzen der Deutschen, dass über Jahre hinaus an spanischen Stränden, die liegen mit britischen Handtüchern belegt sind. Kathrin Gammelin, vielleicht eine Frage, die auch noch in dem Zusammenhang ist. Sie ist vorhin schon kurz angesprochen worden, dieser digitale EU-Impfpass, der uns jetzt das Reisen wieder erleichtern soll oder möglicherweise den Eintritt in kulturelle Veranstaltungen, Freizeitveranstaltungen, Fußballspiele und so weiter. Wenn jetzt einige EU-Länder wie Ungarn oder Slowakei jetzt nicht zertifizierte Impfstoffe benutzen, nämlich Sinopharm aus China und Sputnik aus Russland, dann ist ein solcher digitaler Impfpass ja völlig wertlos, denn auf dieser App können ja diese beiden Impfstoffe gar nicht auftauchen.
Naja, ich würde nicht sagen, dass er völlig wertlos ist, aber dann ist eben der Träger dieses Impfpasses nicht zugangsberechtigt für Veranstaltungen innerhalb der Europäischen Union, die ein zertifiziertes Prädikat verimpft bekommen haben. Außerdem ist es ja jetzt auch so, dass heute, glaube ich, die EMA den Zulassungsprozess für Sputnik 5 zumindest begonnen hat. Das kann sein, dass das bis Juni zum Beispiel abgeschlossen wird und dann eben auch der russische Impfstoff gilt. Aber im Prinzip ist dann derjenige, der einen Impfpass hat, der nicht diesen gültigen Regeln entspricht, der wird dann eben leider draußen bleiben müssen. Das ist eher dann, glaube ich, das Problem des Trägers.
Thomas Gutgart, das, was Kerstin Gammelin ja gerade angesprochen hat, das ist der, sozusagen die Vorprüfung dieses Impfstoffes in Brüssel, das sogenannte Rolling Review, also Sputnik, der russische Impfstoff, ist in dieser Vorprüfung, und wenn die einigermaßen zufriedenstellend abläuft, dann gibt es tatsächlich auch ein Zulassungsverfahren, das auch eine Zeit lang dauern wird, der EMA, der Europäischen Arzneimittelagentur. Ist das eine sinnvolle Strategie? Wird die auch unterstützt, dass man jetzt auch russischen Impfstoff und möglicherweise auch chinesischen Impfstoff überprüft? Einerseits, um die Mengendefizite auszugleichen, und andererseits wieder auch die osteuropäischen Länder näher an Brüssel zu binden?
Also die Kommission hat heute sehr klar gesagt, dass sie das für zwei unterschiedliche Prozesse hält. Das eine ist die Zulassung des Impfstoffs. Und das bedeutet erstmal nichts anderes, als dass das Haftungsrisiko in diesem EMA-Zulassungsverfahren auf den Hersteller übergeht, wenn die Staaten das als Notfallzulassung auf den Markt bringen, so wie es jetzt Ungarn zum Beispiel getan hat, dann übernehmen sie auch das gesamte Haftungsrisiko. Davon werden sie dann befreit am Ende dieses Prozesses. Aber der andere Prozess, die Bestellung von Impfstoffen, da hat die Kommission gesagt, darüber haben wir überhaupt keine Entscheidung getroffen, ob wir dann also auch als EU einen Rahmenvertrag für Sputnik abschließen werden. Meine starke Vermutung ist, dass wir im Juni dieses Problem nicht mehr haben, weil dann nun tatsächlich so viele Impfstoffe kommen, dass eher das umgekehrte Problem sein wird. Können die Staaten das eigentlich schnell genug verimpfen? Und natürlich muss man auch sagen, dass die EU Bedingungen gestellt hat an Impfstoffe, wo sie Rahmenverträge abschließt. Eine Bedingung war, dass der Impfstoff in Europa produziert werden soll. Und das ist bei Sputnik ja bisher nicht der Fall.
Es gibt ja bei den Impfstoffen jetzt in vielen Ländern, die hat man ja entschieden, diese Impfstoffe kostenlos abzugeben. Das sind enorme Mengen, die zum Teil ja auch sehr teuer sind. Die Frage der Finanzierung und des Schuldenmachens in dem Zusammenhang mit vielen anderen schuldenmachenden ökonomischen und sozialen Fragen in Europa, fliegt uns das nochmal um die Ohren?
Also es ist schwer zu sagen. Man muss einfach jetzt so an die Sache, glaube ich, rangehen, dass man nicht beim Impfen sparen kann, auch nicht beim Testen sparen sollte. Gleichwohl ist es in Deutschland auf jeden Fall so, dass die Wirtschaftshilfen und auch die Gesundheitshilfen so alten Mustern folgen. Und da hätte man wesentlich kreativer sein können, auf jeden Fall. Also auch bei diesen Hilfen für Unternehmen und nicht immer nur auf die Verlierer schauen. Auch diejenigen, die gewinnen bei der Krise, zum Beispiel jetzt Amazon, vielleicht vorübergehend direkt auch doch schon mal eine Digitalsteuer einzuführen, um im Prinzip ein bisschen Ausgleich zu schaffen wirtschaftlich, dass die Schulden eben nicht so weit anwachsen. Aber ich glaube auch angesichts der Zinspolitik und angesichts der pandemischen Lage ist jetzt die Wahl nicht sehr groß, die Auswahl nicht sehr groß. Ich glaube, da muss einfach jetzt erstmal geklotzt werden.
Wenn geimpft ist, das Vereinigte Königreich kann nicht auf Dauer von Brexit und Impfen leben. Was kommt dann über den Tag hinaus betrachtet?
Naja, ich glaube hauptsächlich, wenn der Boris Johnson fliegt jetzt im Moment aus dieser Erfolgswolke von den Impfungen. Aber das Brexit und die Folgen des Brexit, die werden ja richtig in dem zweiten Halbjahr und nächstes Jahr wird man die wirklich fühlen. Und das wird wehtun, der britischen Wirtschaft mehr als der Europäischen Union. Und da wird, glaube ich, noch das böse Erwachen kommen.
Also Steuererhöhung, ne? Gerade eine Steuererhöhung angekündigt.
Richtig. Also ja. dieser Honeymoon, der im Moment da ist, der wird nicht andauern.
Herr Ulrich, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wir haben noch etwas mehr als eine Minute. Diese Zentrifugalkräfte, die sich in Mittelosteuropa, in Südosteuropa zeigen, werden die, wenn das mit dem Impfen geklärt ist, wenn Europa durchgeimpft ist, möglicherweise sich wieder geben? Oder sehen Sie da weitere Probleme, die sich am Impfen nur besonders exemplarisch zeigen?
Also die werden sich nicht legen, die werden mit der Zeit größer werden. Eine Nachricht möchte ich gerne noch loswerden, wenn Sie mal schauen, bei allem Ärger, den wir hier haben. Meine Beobachtung ist, dass populistische Regierungen diese Krise nicht besser im Griff haben. Schauen Sie sich die katastrophale Lage in den Krankenhäusern in Ungarn, Tschechien, der Slowakei an. Schauen Sie sich Slowenien an, wo 67 Tage lang gar kein Gesundheitsminister war, sondern Premierminister Janša meinte, das selber machen zu können. Und in genau dieser Zeit ungefähr 1500 Menschen an Covid gestorben sind. Das sollte für uns auch noch meine Lehre sein, noch mal drauf zu gucken, welchen Wert auch rechtsstaatlich geführte, gut organisierte Demokratien in dieser Situation haben. Aber eins ist klar, diese Sache wird uns noch beschäftigen und die Zentrifugalkräfte werden mit dieser Geschichte meiner Ansicht nach größer als klein.
Herr Gutschka, wie werden die Blessuren der EU-Kommission oder wie viele Blessuren wird die EU-Kommission abkriegen durch dieses nicht besonders professionell gemanagte diese professionell gemanagte Impfkampagne, bleibt da was hängen? Wird das die Arbeit der Kommission in Zukunft weiter erschweren?
Abgerechnet wird am Schluss. Wenn die EU-Kommission dieses selbstgesteckte Ziel erreicht, und das müssen ja dann die Staaten vor allem erreichen, weil sie es umsetzen, die Herdenimmunität bis zum Ende des Sommers zu erreichen, dann glaube ich, wird sie ganz gut aus dieser Sache rauskommen. Und wenn nicht, dann muss man sagen, hat sie eben auch einen Kampf verloren um mehr Kompetenzen in der Gesundheitspolitik, was jedenfalls bei grenzüberschreitenden Pandemien sicher sinnvoll wäre. Da kann man nicht alles national machen, aber natürlich muss sie zeigen, dass sie es kann. Und das wird jetzt in den nächsten Monaten sich entscheiden.
Und eine EU-Kommission, die Kompetenzen verliert, verliert sie dann wahrscheinlich nicht nur in der Gesundheitspolitik. Und das wird auch weitere Kontroversen in Europa geben. Ich bedanke mich bei Kerstin Gammelin, bei Wendeline von Bredow, bei Wolf-Christian Ulrich und bei Thomas Gutschka. Liebe Zuschauer, ich empfehle Ihnen eine Gesprächssendung, eine Diskussionssendung am kommenden Sonntag bei Phoenix um 13 Uhr, Forum Demokratie mit dem Thema Demokratie im Privaten. Wie politisch ist die Welt der Social Media, moderiert von Michaela Kolster. Jetzt folgt Phoenix der Tag mit Sarah Bildau. Themen unter anderem das Trendbarometer der Deutschlandtrend. Wir haben Ihnen vorhin ja eine Grafik schon gezeigt mit allen Umfrageergebnissen zur aktuellen Corona-Situation natürlich. Bleiben Sie bei uns.